Und versteht's halt nicht.
Ne? Ich check's halt auch nicht.
Das ist so null greifbar.
Was machen wir hier eigentlich?
Keine Ahnung, lass drüber reden.
Wie viel Bier hast du eigentlich schon?
Zu viel.
Cheers.
Herzlich willkommen zu Null Greifbar, Folge 8. Isa und ich sind wieder am Start.
Hallöchen.
Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Er ist der Koch des Jahres 2020, ausgezeichnet mit 2 Michelin-Sternen und 19 Gourmet-Punkten. Er ist quasi der Carmen Ryder des Fine Dinings. Herzlich willkommen, Toru Nakamura.
Einen schönen guten Tag, hallo. Carmen Ryder, coole Vorstellung auf jeden Fall. Ja. Das kenne ich noch aus meiner Kindheit, in der Tat. Auch Videokassetten, die mein Vater damals auf dem Videorekorder in Tokio aufgenommen hat, auf VHS. Die ein oder anderen erinnern sich vielleicht noch daran. Und wir hatten dann zu Hause auch einen Videorekorder, der extra eben dann auch auf das japanische Format war von Sony. Also das kann man, glaube ich, jetzt in dem Zusammenhang ja schon sagen. Und da habe ich dann als Kind immer schon gerne sowas angeschaut dann, ja. Also Kamen Rider ist ja noch weit vor Power Ranger und Co., ne? Das ist ja schon sehr retro, ja.
Ja, er war dann quasi auch in dem Fall ein, ja, mehr oder weniger Trendsetter. Aber wir haben natürlich auch ein bisschen recherchiert und deswegen haben wir da schon so eine Idee gehabt.
Okay,
ja.
Habt ihr meine Mutter angerufen oder meinen Vater oder wie? Um das ein oder andere zu erfahren, ja. Muss man sich ja vorstellen, ne? Diese Special Effects, die damals vorhanden waren, wenn dann so die bösen Monster gegen Kamen Rider gekämpft haben, wenn man sich das heute anschaut, ist ja wirklich skurril, ne? Also ja. Wirklich sehr amüsant, das zu sehen, mit welchen einfachen Mitteln damals dann, ja, bereits schon irgendwie so Emotionen kreiert worden sind.
Ja, das stimmt.
Absolut, ja.
Ja, Power Rangers, Hero Turtles habe ich neulich mal wieder gesehen, total abstrus mittlerweile.
Hat nichts mehr mit dem zu tun, was es mal war, ne? Oder? Also, ja.
Oder He-Man, ja.
Ja, mit Sheila. <Sheila. lacht>
Um so ein paar Klassiker zu nennen. Ja, Toru, normalerweise beginnen wir also erstmal herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Natürlich mit gebührendem Abstand, mit gebührendem Sicherheitsabstand bei dir im Salon Rouge.
Herzlich willkommen natürlich.
Danke, danke.
Schön, dass ihr da seid. Einer der wenigen Gäste, die wir jetzt seit Anfang November hier begrüßen durften.
Danke,
ne?
Was für eine
genau
Ehre.
Zu sein, zwei, also die ersten zwei.
Sehr ja, schön.
Ja, wir fühlen uns da sehr geehrt und es ist auch tatsächlich ein bisschen komische Situation jetzt, aber wir dachten, es passt ganz gut, uns mit dir zu unterhalten, weil bei dir sehr viel passiert, trotz der schwierigen Situation. Du hast immer was in der Pipeline und da fühlen wir uns sehr geehrt, dass wir hier mit dir sprechen können. Und wir haben dir, so ich glaube, so viel darf man verraten, ein Bier unseres Sponsors mitgebracht. Isa Bier ist natürlich auch mit dabei im Salon Rouge. Der Max Valentin, der wird ausflippen vor Freude, wenn er das hört. Ich glaube, er weiß das noch gar nicht, aber an dieser Stelle ein kurzes Prost.
Unbedingt zum Wohl, vielen
zum
Dank
Wohl.
Natürlich.
Zum Wohl,
Prost. Und für euch da draußen, der Toru macht das Stil echt. Wir Bauern natürlich wieder aus der Flasche getrunken und so wie der Max uns das eigentlich gesagt hat, degustiert Toru das aus einem entsprechend bauchigen Glas und kann den Geschmack des Bieres entsprechend noch besser verköstigen.
Wie schmeckt's dir? Sehr gut, sehr gut. Diese Zitrusnoten, von denen du vorhin auch gesprochen hast, die sind definitiv da. Also ich finde es ein sehr, sehr spannendes Bier und es sei halt so viel dazu gesagt, ich bin echt kein Flaschenbiertrinker. Ne? Ja. Also ich kann auch gar nicht irgendwie jetzt ein Bier aus der Flasche trinken, da tue ich mir echt schwer. Aha. Ich weiß nicht wieso, aber das ist auch immer so der Running Gag, auch hier im Team, wenn wir so ein Feierabendbier irgendwie zusammen dann trinken. Dann gebe ich mir das immer ins Glas und der Rest der Mannschaft halt ganz normal aus der Flasche halt, so wie es halt kommt. Und wenn ich ein Bier aus der Flasche trinke, 0,5 oder jetzt in dem Fall 0,33, schaffe ich gar nicht so richtig. Das schmeckt, also weiß ich nicht, irgendwie schmeckt es mir dann auch nicht. Ne? Aber wie gesagt, das kann Vor- und Nachteile haben halt dann. Ne?
Ich schütte mir mein Bier jetzt auch mal ins Glas. Ich schau mal, ob ich einen Unterschied merke.
Ich finde die Optik halt immer wahnsinnig schön und was halt bei der Flasche natürlich verloren geht, ist, ob jetzt ein Bier auch eine leichte trübe Note vielleicht auch hat.
Tatsache,
Diese Farbe etc. Und das finde ich ist extrem schön, sowas halt auch wahrzunehmen und da sind wir auch schon mitten im Thema halt dann, ne? So dieses Aromenerfinden oder Geschmacksempfinden wird ja auch stark beeinflusst durch Nase. Und wenn ihr euch jetzt mal rein überlegt, so von der Logik her, die Nase ist ja vollkommen ausgeklammert, wenn man aus der Flasche trinkt. Mhm. Und in dem Augenblick, wo du aus dem Glas trinkst, hast du eben dieses Bouquet, wenn man jetzt vom Wein spricht. Ne? Also Isa, ich glaube, bei dir brauche ich jetzt nicht mit Bouquet anfangen und so. Du bist da ein bisschen tiefer im Business drin, ne? Weitaus mehr wie ich auf jeden Fall. Aber ich trinke auch gerne Wein und von daher ja, kann ich zumindest mal beurteilen, ob jetzt ein Wein zum Beispiel auch mir schmeckt oder nicht schmeckt und dementsprechend ist es halt, finde ich, immer ein großer Unterschied, dickwandiges Glas, dünnwandiges Glas, wie fühlt sich das an? In Japan zum Beispiel gerne auch in so Glaskrügen, die aus dem Eisfach kommen, hat natürlich bei draußen 38 Grad im Sommer auch seinen Charme. Ja, und somit finde ich, ist das Glas bei einem Bier immer auch was sehr Schönes.
Ich glaube, es schmeckt auch tatsächlich anders, finde ich. Also,
ja, und Tatsache. Ich glaube, ich kann jetzt auch nie wieder ein Bier aus der Flasche trinken.
Man
ja.
kann größere Schlücke nehmen, ja. hat auch einen großen Vorteil.
Das stimmt auch wieder.
Ja, aber die Farbe ist tatsächlich auch, ist auch eine Wucht bei dem Bier, das stimmt.
Oh. Ja, herrlich.
Aber zurück zu dir und du hast schon angesprochen, Aromen werden sicherlich ein Thema. Wir hatten gerade spannende Aromen auf der Zunge. Wir haben gerade unten noch Burger gegessen im Umais Streetfood Market. Du hattest Chicken, gell?
Ich hatte den Chicken Burger, genau, und der war richtig, richtig gut. Also so, cool. Ich darf es jetzt einfach mal sagen, pornös gut, wie der aussieht, so schmeckt der auch, wirklich. Ich bin froh, dass ich ihn noch probieren durfte.
Klasse, freut mich sehr. Genauso wie du ihn beschreibst, so ist es ja auch gedacht. Das haben wir ja auch überlegt, als wir halt die Meldung bekommen haben, natürlich als eben Fine Dining Restaurant, dass wir in Bälde quasi keine Gäste mehr begrüßen können. Und da stehst du natürlich dann vor der Entscheidung, was machst du jetzt? Und da gibt es natürlich mehrere Optionen von gar nichts machen und die Lichter aus und zu Hause bleiben bis hin zu Menü to go. Und für uns war eben dann so dieser Gedanke zu sagen, wir treffen damit wahrscheinlich ja, intensiver unsere Gäste mitten ins Herz, wenn wir eben so eine Streetfood-Küche anbieten, als wenn wir jetzt gerade in den ersten Monaten ja umschwenken auf eine Art und Weise, diesen Versuch zu starten, den Salon Rouge nach Hause zu bringen. Und ja, vielen Dank für die Beschreibung auf jeden Fall.
aber der bringt mich zu einer meiner vielen Fragen auch. Pardon. Weil ich mir das auch bei, also du hast ja im Endeffekt den ersten Lockdown damals noch ein bisschen überbrückt mit Shibuya Fried Chicken. Auch eine sensationelle Idee, sensationell eingeschlagen. Ich habe mir fast eimerweise Fried Chicken gegönnt und mich bis heute nicht bauchtechnisch davon erholt. Aber geile Produkte, voll den Zeitgeist getroffen, die Leute lieben es. Und mich interessiert, wie ist es bei dir? Ist es schwierig für dich auch da ein bisschen deinen Anspruch zurückzuschrauben oder fehlt dir nicht auch ein bisschen das Fine Dining oder das Kochen mit allen Sinnen und mit voller Hingabe, was du sicherlich auch so tust für die Burger und da viel Liebe reinsteckst, aber es ist ja doch was anderes.
Genau, also wir als Mannschaft insgesamt, muss man ja auch dazu sagen, sind ja auch von der gesamten Karriereplanung her angetreten, um eben Fine Dining zu machen. Und Fine Dining heißt ja jetzt nicht nur, in Anführungsstrichen, mit den tollsten Produkten arbeiten zu können und zu fünft an drei Tellern anzurichten, sondern es ist ja auch dieser Gesamtkontext, sage ich jetzt mal, in dem man arbeitet. Das geht von der Entwicklung der Menüs, von den Gerichten, über diesen kreativen Ansatz, also diese reine Gehirnarbeit quasi, die da investiert wird, gemeinsam auch wiederum mit dem Team. Über diesen Ablauf, die Vorbereitungen, diese Präzision, die man auch dahinter hat. Dann auch der Rhythmus, der so einen Abend zum Beispiel beherrscht, wenn die Gäste im Restaurant sitzen, dann geht's los, man hat dieses Lampenfieber, man hat ja die unvorhergesehenen Vorkommnisse, wie an Tisch 4, an dem ihr gerade sitzt, ist zum Beispiel eine Fischeiweißallergie spontan so, da müssen wir schnell reagieren. Und all diese ja Herausforderungen, die dann so ein Tag dann mit sich bringt oder ein Abend mit sich bringt und das Ganze dann auch als Mannschaft dann auch ja, zu meistern, das fehlt uns schon allen. Und natürlich versuchen wir dann wiederum, unseren Qualitätsanspruch auch wiederzuspiegeln in dem, was wir aktuell eben dann machen mit dem Streetfood. Ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, aber zumindest mal ein gewisses Erfolgsrezept, eben dann die Dinge einfach gut zu machen. Und indem wir mit dem gleichen Bewusstsein an die Arbeit rangehen, wie wenn wir für Gäste im Salon Rouge hier im ersten Stock kochen würden, so starten wir eigentlich unseren Tag. Und ich glaube, das bringt ein unglaubliches Vertrauen auch auf seitens der Gäste. Und letztendlich, es gibt ja eigentlich kein schlechtes Essen in dem Sinne oder keine schlechten Produkte, außer sie werden entweder schlecht hergestellt oder halt schlecht zubereitet. Aber solange wir mit einer gewissen Wertschätzung, gewissen Respekt und auch mit einer entsprechenden Disziplin auch Speisen zubereiten, kann auch ein Burger, wenn der natürlich vielleicht von seinem, wie soll ich sagen, Cholesterinaufbau und Fettgehalt her anders sich darstellt als ein, nehmen wir jetzt mal einen roh marinierten Saibling mit einer leichten Vinaigrette von Leimdotter und Verveen, schlägt das natürlich anders zu Buche. Und man sollte das vielleicht auch nicht ständig unbedingt genießen, aber es wird zum Schluss genauso gut sein und es wird dann ja kein Junkfood in dem Sinne mehr sein. Und das, glaube ich, zeichnet uns eben aus, dass wirklich viele auch dieses Vertrauen einfach grundsätzlich in uns haben und halt sagen, okay, wenn die Mädels und Jungs da was machen, dann ist das kein Quatsch und dann kann man sich da auch durchaus mal auch darauf einlassen. Und das finde ich zum Beispiel auch sehr interessant, dass wir von allen Bevölkerungsschichten quasi auch hier wirklich treue Gäste auch im Streetfood-Market haben. Mhm. Also das geht von jung bis alt und von arm bis reich haben wir alle mit dabei. Und das spricht, finde ich, dann schon wirklich dann so für unsere Gesamtleistung einfach zu sehen, okay, wir genießen einfach dieses Vertrauen in der Öffentlichkeit.
Absolut, ja.
Wir hatten... Ja gut, ich mache ein bisschen Crossover, weil es mich zu der Frage einer Followerin bringt. Und wir haben ja vorher einfach mal in die Runde geschmissen oder bekannt gegeben, dass wir mit dir sprechen und wurden dann bombardiert mit Fragen für dich. Und eine davon, die passt dazu, ich glaube Ingrid war es, sie sagte, der Umai Streetfood Market oder generell Toro beherrscht Streetfood in München wie kein anderer. Warum nicht immer Umai Streetfood Market?
Ja, gute Frage. Ne? Normalerweise ist es ja auch sehr naheliegend, aber da vertrete ich jetzt persönlich auch diese Philosophie, eben das auch wirklich Schritt für Schritt zu machen und sich erstmal auf die akuten Dinge eben dann zu konzentrieren. Ich meine, man darf ja wirklich nicht vergessen, dass ob das jetzt mit dem Shibuya Fried Chicken war oder eben auch dem Umai Street Food Market, in der ersten Idee ja immer noch eine gewisse Alternative zu dem nicht möglichen Fine Dining Restaurant eben dann war. Also der Vergangenheit mit dem Wernickhof, den ich aufhaben durfte durch den 16. März, wo es dann hieß, alle Restaurants müssen zumachen, oder eben dann unser neu gegründeter Salon Rouge am 1. Oktober, der dann wiederum am 31. Oktober dann auch seine letzten Gäste halt dann bewirten konnte. Und von daher war die Ursprungsidee immer erstmal nur so eine Abzweigung von der Autobahn zu sagen, okay, wir wollen nicht anhalten, wir wollen den Stau umgehen und wollen trotzdem weiterfahren. Dass daraus langfristig auch ja ein Konzept entstehen könnte, auf das man auch bauen kann und was letztendlich auch die Nachfrage uns zeigt, dass da schon auch ein gewisses Bedürfnis vorhanden ist, das weiterzuführen, das durchaus. Aber das ist momentan, muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir eher jetzt so Schritt für Schritt erstmal darauf bedacht zu sagen, dass wir unser Restaurant eben dann, also solange jetzt der Pop-up noch läuft, eben den Salon Rouge wieder öffnen können, dass wir eine langfristige Heimat hoffentlich dann auch möglicherweise hier finden können und dass wir dann das eins nach dem anderen eben aufbauen. Und das ist durchaus ein Gedanke auch von mir persönlich eben zu zeigen, dass man hier sehr gut auch eine Facette von einem selber im kulinarischen Bereich widerspiegeln kann, die man nun mal einfach hat. Und diese Art von Küche, dieses sehr direkte, dieses unkomplizierte, das ist auch etwas, was mich selber halt sehr begeistert. Und das, finde ich, geht jetzt gar nicht irgendwie konträr dem, dass ja ich eigentlich in der Fine-Dining-Szene unterwegs bin.
Also, was mich als Frau mal interessieren würde, ist, was denkst du?
Wie viel Fett ist eigentlich in dem Fried Chicken Burger drin?
Nee, also solche Fragen stelle ich mir tatsächlich nicht.
Sehr gut. Sollte man auch nicht. Man sollte auch nie den Fettgehalt einer Hollandaise hinterfragen.
Auf gar keinen Fall.
Und wenn man die mal selber macht, dann weiß man, wie viel Butter reinkommt.
Ja.
Aber man darf die Illusion nicht erlegen, dass halt gewisse Produkte einfach nur mal davon leben.
Ja.
Also aber nun zu deiner Frage.
Nee, ich bin da auch voll bei dir. Also ich habe auch französische Wurzeln und wir wissen ja alle, ne, die Zutaten aus der französischen Küche sind einfach Butter, Butter und Butter. Von dem her für mich alles gar kein Problem. Aber wie kannst du es dir denn erklären, dass es viel mehr Köche als Köchinnen gibt? Hast du da so eine Theorie oder woran könnte das denn liegen? Oder würdest du dir vielleicht auch in deinem Team mehr Frauen wünschen?
Ja, also berechtigte Frage auf jeden Fall. Jetzt muss man mal rein aus der Praxis sprechen. Wir sind jetzt aktuell zu 6 in der Küche. Davon sind 2 Mädels dabei. Mhm. Also von daher eigentlich ein ganz okayer Schnitt. 2:4 so ungefähr. Dann kann ich jetzt aus meiner Biografie natürlich auch sprechen und sagen, naja, also meine Frau ist auch Köchin. Also von daher Gegenbeispiel. Bei uns zu Hause ist quasi auch 50-50. Aber grundsätzlich, klar, hat man natürlich den Anteil grundsätzlich auch in der Gastronomie, also jetzt gar nicht mal nur auf die Spitzengastronomie bezogen, sondern allgemein der Beruf Koch ist schon ein sehr, ja, männerdominiertes Feld. Auf der anderen Seite erst gestern Abend der Guide Michelin Großbritannien, Schottland präsentiert worden. Ich glaube, Irland ist da auch bei denen mit dabei. Und siehe da, 2 Damen haben auch die 3 Sterne bekommen.
Aha.
Genau.
Cool.
Ja. Also von daher, ja, spricht es schon dafür, dass das ein deutliches Zeichen auch ist. Das muss ich ja vorstellen, der Guide Michelin ist sehr, sehr knausrig mit seinen 3 Sternen, berechtigterweise. Ich meine, die gibt es ja, glaube ich, weltweit so knapp 140 Drei-Sterne-Restaurants aktuell und das bei einer Präsentation von einem Restaurantführer für ein Land pro Jahr gleich 2 neue 3-Sterne-Restaurants und das auch noch außerhalb von Frankreich passiert, ist schon sehr spektakulär. Mhm. Genau, also an dieser Stelle dann wirklich nochmal Chapeau, aber wie gesagt, klar, insgesamt gibt's weniger Damen. Ich persönlich, ja, denke halt auch, mei, was wird's sein, ne? Man argumentiert, also ich persönlich kann es mir halt schwer erklären, sagen wir es mal so. Argumentieren kann man es zumindest mal, dass es halt, ja, zwar ein sehr körperlicher Beruf ist, dass es halt einfach klassisch eher ja, ein Männerberuf irgendwie geworden ist. Man darf ja auch nicht vergessen, jetzt gerade in Frankreich gab es ja auch in Lyon, im Elsass, die Grand Dames, die wirklich da vor, ja, um 1900 rum als Damen so in der Küche standen. Und eigentlich kennt man es ja jetzt auch aus dem privaten Bereich halt eher, dass irgendwie so die, man spricht eher normalerweise von den leckeren Gerichten der Oma, oder?
Ja, ja.
Und vom Omas Apfelkuchen und Co.,
ja,
als irgendwie von Opas Gulasch. Also da höre ich wenig davon, ne? Oder von Opas Mousse au Chocolat, die so toll war.
Absolut, ja.
Und traditionell würde man eigentlich sagen, dass da eher so die Damen irgendwie am Zuge sind. Ja, aber ist halt in der Tat nicht der Fall. Auf der anderen Seite, ja, meine ersten beruflichen Praktikerschritte durfte ich ja auch bei Lea Linster erleben. Auch eine Dame, die als bisher einzige auch den Bocuse d'Or damals auch gewonnen hat. Von daher, ja, schwer zu sagen. Ich glaube, das ist auch insgesamt einfach so eine gesellschaftliche Sache natürlich auch, die man sich dann wiederum erklären könnte mit Arbeitszeiten, mit Familien, alles drum und dran. Ich will jetzt da keine großen Klischees aufmachen, dementsprechend dann. Ja, aber wie gesagt, man könnte es sich zumindest mal so erklären dann, ja.
Aber spürst du da persönlich auch einen Wandel? Merkst du, dass das mehr geht, unabhängig jetzt von den 3 Sternen? Also merkst du es auch in deinen eigenen Teams und anhand von Bewerbungen, anhand von Ausbildungsplätzen, dass sich da was bewegt in der Hinsicht?
Mit Damen in der, ja, Küche. Also was ich sehr interessant finde, ist, dass man bei den weiblichen Köchen, bei den Köchinnen, weniger Zeitgenössinnen antrifft, die jetzt so irgendwie den Beruf machen und jetzt nicht so mit Herzblut dabei sind. Also das spürt man irgendwie. Also wenn du eine Bewerbung auch vorliegen hast von einer Köchin, kommt es selten vor, dass beim Bewerbungsgespräch du irgendwie einen Eindruck erweckst, dass diejenige jetzt nicht so Feuer und Flamme ist für den Beruf, sondern da ist irgendwie lustigerweise wirklich so, dass man zu 90% sagen kann, eigentlich da ist wirklich die pure Leidenschaft dahinter.
Schön.
Ja, also von daher ist es ein gutes Zeichen dann, ja. Ja. Wir haben ja noch eine kleine Tochter und wer weiß, ne, vielleicht wird die auch mal Köchin, dann haben wir 2 Köchinnen. Ja.
Ich hab sehen, sie hat zumindest einen schönen Geburtstagskuchen bekommen neulich. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Danke, danke.
Die nächste Frage kommt tatsächlich aus deinem Team. Ich sage jetzt nicht, ob männlich oder weiblich. Deswegen gender ich das. Wer ist deine Lieblingsmitarbeiter, Lieblingsmitarbeiterin? Ist mit einem dicken Smiley versehen, die Frage. Und ich sage keinen Namen dazu. Du kannst diese Frage jetzt beantworten, wie du möchtest. Du kannst natürlich auch von deinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen oder sehr diplomatisch antworten.
Also bei 2 jungen Kindern wird ja einem ja auch die Frage aufgedrängt zu sagen, naja, wen hast du lieber so ungefähr? Und von daher schlägt mein Herz für alle im Team natürlich, egal ob Dame oder Herr, ob jung oder alt. egal in welcher Position, ob Service oder Küche. Ja. Ich sehe es ja wirklich auch als Gesamtmannschaft eigentlich an und wir haben jetzt schon wirklich so viele Herausforderungen auch gemeinsam gemeistert seit dem 26. Juni. Also am 25. Juni ist damals ja bekannt gegeben worden, eben dann mit der Entscheidung, dass der Wernickhof nicht mehr aufmacht. Und seitdem haben wir wirklich schon so viel gemeinsam hier geschafft, dass es wirklich überhaupt sich nicht die Frage stellt, wen ich jetzt am liebsten haben wollen würde oder meine Lieblingsmitarbeiterin oder Mitarbeiter ist. Also an dieser Stelle, egal wer das gefragt haben sollte, ich habe vielleicht die ein oder andere Vermutung einfach aufgrund der Tatsache, dass die ein oder der andere aktiver auf den sozialen Netzwerken ist und die oder der andere halt weniger. Und von daher, ja, aber keine Sorge, ich habe euch alle lieb, ja.
Und diese Antwort werden Sie vermutlich gerade in gemeinsamer Runde hören, weil in einem kurzen textlichen Austausch ergab sich, dass dann es ein gemeinsames Podcast-Hören geben soll. Da bin ich dann auch gespannt, wie das ankommt. Aber Fabienne stellt hier eine Frage, die wir, glaube ich, uns alle stellen. Und du hast kurz schon fast gespoilert, weil du sagtest, vielleicht kann das hier auch eine langfristige Bleibe werden. Und mit Salon Rouge ist ja eigentlich ein Ende absehbar, auch so geplant. Und die Frage lautet ganz einfach, was kommt nach dem Salon Rouge?
Ja, genau. Also zur Erklärung einfach erstmal grundsätzlich, der Grund, warum wir hier uns angesiedelt haben, ohne eine langfristige Planungsmöglichkeit, war ja wirklich der Situation geschuldet, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt wirklich zeitnah wieder aktiv werden als Team. Es war ja erstmal so die Frage, okay, wie wollen wir weitermachen? Ich habe dann mit dem Team natürlich einzeln halt auch intensive Gespräche geführt, 2-3 Stunden mit jedem Mitarbeiter telefoniert, okay, wie schaut's aus? Und da war wirklich so dieser gemeinsame Tenor zu sagen, Hauptsache wir machen gemeinsam weiter, egal wo, am liebsten natürlich in München und aber in dieser Konstellation. Und wie kannst du halt so ein Team zusammenhalten, indem du halt eine Daseinsberechtigung schaffst im Sinne eines Restaurants? Also theoretisch gesehen, Gäste kommen, wir kochen für sie, wir bedienen sie, sie bezahlen die Rechnung und damit können wir die Gehälter bezahlen. Ne? Mhm. Und so war halt der Plan. Da hat sich natürlich die Möglichkeit dann relativ kurzfristig ergeben, dass wir eben hier rein durften in diesen ersten Stock, aufgrund dessen, dass das ganze Gebäude halt gastronomisch leer stand. Deswegen das nur mal so kurze Erklärung, warum macht man überhaupt ein Pop-up, obwohl man ja auch schon langfristig irgendwo anfangen könnte. Aber in dieser Kürze der Zeit war das jetzt wirklich die Idealsituation eigentlich. Und dann haben wir am 1. Oktober ein Fine Dining Pop-up Restaurant eben dann gestartet für geplante 6 Monate. Und es hat sich schon bereits im ersten Monat unglaublich gut angefühlt. Also ich weiß nicht, wie man das so genau beschreiben kann, aber man hat ja so ein gewisses Feeling dafür, wenn du dich in den Räumlichkeiten aufhältst, wenn du auch mal nach dem Feierabend, wenn die Gäste nach Hause gegangen sind, irgendwie du noch im Restaurant hier sitzt oder du in der Küche bist, du im Keller irgendwo rumspringst, da unten sind die großen Kühlhäuser und Co. Das fühlt sich einfach alles so richtig gut an. Mhm. Und eigentlich zu schade, um das nur für 6 Monate zu betreiben. Und dann hatten wir natürlich auch noch eine tolle Künstlerin an der Seite, Silvi Schmidt, die die Wände nochmal in dem Rot angemalt hat. Also alles, was ihr in der Holzvertäfelung hier seht, das war vorher schon rot. Daher eben auch lustigerweise wirklich so meine erste Assoziation halt Salon Rouge. Und in gemeinsamer Absprache haben wir dann gesagt, okay, warum nicht noch krasser mit dem Rot reingehen? Ja, und dann kam Elektrofirma für die Lichtgestaltung und so weiter. Und so kam halt eins zum anderen. Paten haben uns unterstützt. So Frankel 24, weiß nicht, ob ich was sage, ja, halt so ein Partyverleih, die uns wirklich mit dem gesamten Inventar, was man sich für so ein Restaurant halt dann vorstellen kann, halt dann vom einen auf den anderen Tag unterstützt haben. Küchenfirma Lohberger, die uns hier Kombidämpfer und so halt reingestellt haben, so professionelle Öfen und den ganzen Spaß. Und dann war es echt eine coole Situation. Und wir haben halt immer gesagt, die Gespräche mit einem Hauseigentümer, mit dem Felix Rathmer, die schieben wir für die langfristige Situation erstmal so ein bisschen nach hinten, weil so schnell sind wir jetzt nicht, dass wir jetzt für die nächsten 20, 30 Jahre bereits schon einen Vertrag unterschreiben können, wo wir sagen, okay, und jetzt verheiraten wir uns so ungefähr, sondern warten erstmal die Situation ab. Und dann haben wir eben gesagt, okay, wir starten jetzt erstmal hier und versuchen uns von unserer besten Seite zu zeigen als Mitarbeiter und als Team nicht negativ aufzufallen. Wir verhalten uns ganz gut und ja, das haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht. Und jetzt kommen wir eben in diese zweite Phase, in der zweiten Hälfte unseres Pop-Ups eben dann auch in die langfristige Planung reinzugehen. Der Grund ist der, wir müssen Ende März, Mitte April vielleicht, wenn man es noch so ein bisschen hinauszögern kann, auf jeden Fall mindestens einmal raus, weil ein großer Umbau stattfindet für das Gebäude. Da werden neue Leitungen gemacht im Hintergrund und Co. Also da laufen schon bereits die ganzen Bauplanungen. Und dass wir danach dann wieder reingehen können, das ist halt unsere große Chance, unsere große Hoffnung. Und an der arbeiten wir jetzt gerade dran. Also wenn jetzt auch an dieser Stelle der Felix uns nochmal hört, ich freue mich schon auf die nächsten Gespräche in den kommenden Tagen, wo wir dann nochmal so ein bisschen ins Eingemachte gehen und dann werden wir mal schauen, wie es dann so weitergeht. Aber das ist letztendlich genau dieser Plan, zu sagen, wir setzen darauf, dass das Herbst 2021 es dann hier auch dann weitergehen kann, in welcher Form etc., das muss halt alles noch besprochen werden dann, ja. Aber das ist jetzt momentan so der Planungszustand. Um auf die Frage zu antworten.
Ja, es ist auch, vielen Dank dafür, auch in der Ausführlichkeit. Und man muss ja auch sagen, ihr habt ja mit Salon Rouge eine Marke entwickelt in der Kürze der Zeit und im Endeffekt alles abgeräumt, was man abräumen kann. Gab es bei dir auch diesen Moment, wo du mal komplett hohl gedreht bist, weil du gedacht hast, so, ja, Mann, also was geht? Ja, also Koch des Jahres, 2 Sterne und 19 Punkte. In wie lange hatte die offen? Einen Monat?
Für Koch des Jahres dann? Ja. Oder, ja gut, Koch des Jahres sind wir, die Auszeichnung, die kam ja 2019, ne, noch im Wernighof dann.
Ja, stimmt.
Das war eher so, dass wir uns da natürlich, klar, riesig gefreut haben. Also natürlich, wenn man auch gefragt wird, immer wieder mal so nach der Relevanz von Restaurantbewertungen, dann ist es definitiv einfach unabhängig mal von allem, was man jetzt dazu noch sagen kann, wegen Motivation und Ansporn, besser zu werden und, diese Leiter halt hochzusteigen, einfach immer nur ein geiler Augenblick, um zu feiern, ne? Mhm. So, um es mal auf den Punkt zu bringen. Mhm. Und das hatte man definitiv, ja, hatten wir halt auch gespürt, zum Beispiel bei den 2 Sternen, das hatten wir auch beim 1. Stern gespürt, dass der halt dann gleich im 1. Jahr eben dann gekommen ist, dann klar nochmal so ein Riesenmeilenstein, eben dann mit dieser Auszeichnung Koch des Jahres, das ist halt schon was richtig Cooles. Und von daher, mir persönlich fällt es dann in solchen Augenblicken dann schon einfach, dann auch mal so kurz irgendwie diesen Moment des cool.
Aber jetzt noch sehr
resilient. Ich kann da schon auch dann mal auch die Sau rauslassen oder halt so feiern, das geht schon. Warum ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke, ist halt, die Situation jetzt im Salon Rouge war einfach eine andere. Das heißt, wenn man sich jetzt im Nachhinein überlegt, ne, wir haben Mitte September haben wir die Reservierungen freigeschaltet und sind mit der Pressemitteilung rausgegangen, dass es jetzt diesen Salon Rouge gibt und ab heute 10 Uhr könnt ihr reservieren. Was an dem ersten Tag passiert ist, ist, dass wir 400 Buchungen hatten. Also nicht 400 Personen, sondern 400 Tische, die versucht haben oder halt einen Tisch gebucht haben. Das ist bis nachts um 12 passiert. Unser Reservierungssystemanbieter hat uns dann gesagt, haben sie so noch nicht erlebt, wow, dass ein Restaurant, was noch nicht geöffnet hat, schon bereits so viele Buchungen hat. Dann sind wir gestartet. Da geht ja natürlich auch so ein bisschen der Arsch auf Grundeis, sag ich jetzt mal, wenn du dann so hier, ne, am 30. September dann dastehst. Und dann ist wirklich so der Tag der Öffnung am 1. Oktober dann. Da hast du dann auch nicht irgendwie so diesen richtigen Moment des Feierns quasi in dir selber. Dann die ersten 2 Wochen, 3 Wochen bist du auch extrem angespannt, weil natürlich so dieses ganze System erstmal sich einspielen muss. Und für uns war es ja auch eine ungewohnte Küche, für die Servicemannschaft ein ungewohntes Restaurant. Und dann Mitte Oktober, also nach 2 Wochen Öffnungszeit, hieß es dann oben aus dem Büro, dass wir hier im 3. Stock haben, dann, ja, wir haben heute unseren letzten verfügbaren Tisch vergeben. Jetzt bis 31. März alles ausreserviert. Jetzt würde man natürlich normalerweise sagen, jawohl, hoch die Hände, Wochenende so ungefähr, ne? Ein Moment, um die Korken knallen zu lassen. Und da war ich dann doch persönlich auch etwas skeptisch, weil man natürlich irgendwo dieses gewisse Damoklesschwert immer noch über sich sehen ja, Schweben gesehen hat, wo es hieß, okay, was passiert, wenn halt dieser Lockdown halt dann kommt. Deswegen habe ich immer auch innerhalb der Mannschaft auch gesagt, so, ja, wir müssen da so ein bisschen halt, ja, die Euphorie vielleicht bremsen, weil die Gäste waren noch nicht da. Also wir haben zwar eine Kaufabsichtserklärung und eine bestätigte Buchung, aber wir konnten noch nicht für die Gäste kochen, wir konnten ihnen noch keinen Wein einschenken und von daher lasst uns lieber erst dann so richtig feiern, wenn wir diesen Pop-up erfolgreich hinter uns gebracht haben. Was wir nach wie vor immer noch tun können, weil ich finde halt, dass dieser Erfolg, den wir jetzt bisher auch gezeigt haben, auch seit November, trotz eben nicht der Möglichkeit, Gäste hier im ersten Stock begrüßen zu können, ich glaube, da haben wir trotzdem eine gute Leistung halt gezeigt. Und ja, aber so eine gewisse Demut, finde ich, und auch eine gewisse Zurückhaltung und auch eine gewisse Bescheidenheit, die ist schon wichtig, dass man das Ganze jetzt auch nicht zu, ja, wie soll ich sagen, nicht zu sehr sich so in den Kopf steigen lässt dann. Ne?
Aber hast du damit gerechnet, dass du diesen Titel kriegst oder hast du mal davon geträumt, den zu kriegen? Oder also wird da vorher schon getuschelt? Kann man das so vermuten? Und ich weiß nicht, kommen da so Verpflichtungen mit diesem Titel? Also hat man dann, weiß ich nicht, hat man dann Termine, die man machen muss oder trägt man einfach den Titel und kann sich freuen? Also für jemanden, der jetzt gar nicht in dieser Welt unterwegs ist, wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also es gibt, es gibt ja grundsätzlich ja mehrere Restaurantführer in Deutschland, die ja auch diesen Titel Koch des Jahres ja vergeben. Und Feinschmecker ist zum Beispiel einer, das war 2015, glaube ich, der Fall, wo es eben dann diesen Titel gab. Das war auch mega. Das war auch nur zu 40 Jahre Jubiläum der Feinschmecker bestehen von dem Magazin. Da gab es eine große Gala in Hamburg, wo wir als Mannschaft hingefahren sind und dann neben den ganz, ganz großen Stars dann eben auch einen unserer Gerichte halt präsentieren durften und für, ja, so 200, 150 oder wie viele eingeladen waren, eben dann auch ein Gericht halt mitkochen durften und dann stehen halt auch so die Superstars der Szene neben dir, ne? Da fühlt man sich dann schon ziemlich cool. Und im Falle des Gourmillots war es eben so, dass wir vorletztes Jahr, also 2019, Oktober rum, dann auch Post bekommen haben ins Restaurant, wo es eben hieß, so ja, sie sind eingeladen eben dann zu der Gala in Berlin und ja, da normalerweise wird man jetzt nicht einfach so eingeladen halt dann. Mhm. Ne? Gut, da waren wir damals schon mit 18 Punkten vom Vorjahr mit dabei, von den möglichen 20, das heißt auch schon ziemlich weit oben in der Skala und dann hat man auch gehört, dass viele andere Kollegen, die halt auch zum Beispiel mit 18 Punkten im Jahr davor bewertet worden sind, halt auch eingeladen waren. Und von daher, ja, dann muss man mal quasi, ja, ist man noch nicht ganz so nervös, in Anführungsstrichen halt dann, was das betrifft. Und Koch des Jahres ist auch was man halt schlecht planen kann, weil es gibt halt einfach nur einen pro Jahr, so wie halt der Name es logischerweise halt schon sagt. Das heißt, das kann man, finde ich, sich jetzt so als Ziel jetzt nicht wirklich richtig stecken. Und dann hatten wir zufälligerweise noch eine andere Veranstaltung am gleichen Tag. Und dann habe ich halt noch der Redaktion halt dann zurückgeschickt, so, ja, tut mir echt furchtbar leid. Also ich persönlich kann halt nicht kommen, weil wir haben an dem Tag halt schon eine Veranstaltung in einem Showroom geplant gehabt. Und ob das dann okay sei, wenn ich halt den Markus, unseren Restaurantleiter, halt dann in Vertretung dann entsenden würde. Weil als Restaurant an sich würden wir da schon gerne natürlich präsent sein bei dieser Gala. Und dann kam wieder halt dann die Antwort zurück, nee, also Herr Nakamura, es wäre schon toll, wenn Sie an dem Abend dann da wären. Ne? Wir können Ihnen noch nicht genau sagen, warum, aber vertrauen Sie uns, es wäre wirklich sehr wichtig, dass Sie halt dann da sind. So, und dann,
Hast du da schon gemerkt, dass da irgendwas...
Genau, ja, also ich meine, das wird jetzt ja nicht der Fall sein, wenn Sie dich abwerten wollen. Also wenn Sie den Punkt abziehen, dann werden Sie dich jetzt nicht persönlich nach Berlin zitieren. Von daher, ja, denkt man da schon das ein oder andere und dann konnten wir die andere Veranstaltung auch absagen und dann oder verschieben, besser gesagt, und und so kam das Ganze dann zustande, aber es war halt wie jede Auszeichnung auch einfach ein ganz toller Moment.
Cool. Passt zu einigen Fragen von Katharina, die war fleißig. Die hat das Fragenfeld malträtiert. Unter anderem hat sie gefragt, wie wird man Sternekoch? Ich glaube, wenn man das oder wenn du das beantwortest, das würde wahrscheinlich sehr lange dauern oder eigentlich wird es auch, oder es wird einfach nur sehr kurz, aber ich weiß nicht, ob man das so, kann man das mit einem Satz beantworten?
es gibt die technische Variante und es gibt halt die arbeitsintensive Variante. Die technische Variante ist, dass es den Guide Michelin eben dann gibt, der seinen Sitz in Paris eigentlich hat, also ein klassischer französischer Restaurantführer, der in vielen Ländern mittlerweile vertreten ist. Dann gibt es eben dann in Deutschland dann auch den Guide Michelin Deutschland, der gleichzeitig auch für Österreich und Schweiz zuständig ist. Die entsenden jedes Jahr Inspektorinnen und Inspektoren in die ganze Welt, auch von Deutschland aus, aber natürlich primär erstmal für Deutschland, um zu testen. Die sitzen dann irgendwann bei dir im Restaurant. Du bist natürlich dann Küchenchef. So, das ist natürlich erstmal die Grundvoraussetzung. Du hast ein funktionierendes Restaurant, es gibt kein Corona, es können Gäste kommen. Dann sitzen die bei dir, du weißt nicht, wer sind die. Die können alleine kommen, die können auch mal zu viert kommen, geben sich nicht zu erkennen, reservieren ganz normal unter Max Mustermann oder wie auch immer, geben eine Handynummer an oder auch eine Festnetznummer, du rufst da an, Zurückbestätigung der Reservierung, melden sich, alles kein Problem, kommen, stellen ein paar komische Fragen, trinken nicht die ganze Weinbegleitung, sondern vielleicht nur ein Glas oder eine halbe Flasche, machen ein oder zwei Umbestellungen im Menü, gehen wieder, so, und dann je nachdem, um was es geht, gibt's halt dann diese Testbesuche von 1 bis so und so viele pro Jahr und dann schließen die sich eben dann kurz in der Zentrale. Es wird entschieden, wer bekommt einen Stern und wer nicht, wer bekommt 2, wer bekommt 3 und so wird man dann durch diesen Restaurantführer Guide Michelin dann eben auch als Restaurant, muss man dazu sagen, eben dann mit einem Stern oder auch mit mehreren Sternen bewertet. Die andere Variante ist eine viel langwierigere, nämlich das ist dann wiederum die Erklärung, wie kommt man überhaupt in die Situation, dass man als Küchenchef in einem Restaurant tätig wird, das auf dem Level arbeitet, du brauchst die entsprechenden Mitarbeiter dazu, du brauchst selber die entsprechende Expertise, die Lehrjahre und Co. Und das ist dann schon eine sehr, sehr lange Antwort. Aber das ist mal so vom Grundprinzip her, wie gesagt, du musst vom Guide Michelin getestet werden und der vergibt die Sterne. Das ist ein Satz. Wäre gewesen.
Du weißt schon sehr viel über diesen Prozess. Das ist schon fast wieder, muss man, weiß nicht.
Ja, man muss ja wissen, wie der Laden tickt, ne? Und das ist schon auch wichtig, natürlich auch zu verstehen, wie so ein Konstrukt halt funktioniert. Und da ist natürlich klar auch eine gewisse Neugierde auch meinerseits oder von uns allen Köchen, die in diesem Metier eigentlich arbeiten, ja auch grundgelegen, einfach weil wir halt auch sagen, okay, wir wollen verstehen, wie wer da uns halt bewertet. Ne? Weil am Ende wird ja deine Arbeit halt dann in irgendeiner Form halt dann in eine Skala von 1 bis 10 halt gebracht. Und desto besser man eigentlich versteht, wieso, weshalb, warum, desto besser kann man dann auch mit den Bewertungen umgehen, sie verstehen, sie nachvollziehen. Und viele Gäste legen ja auch großen Wert auf diese Bewertungen, haben ja auch dieses Vertrauen in die Restaurantführer. Und ja, dementsprechend geht es halt wirklich darum, auch mal so einen kleinen Einblick zu haben, was passiert da eigentlich dann, ja.
Du meintest gerade, dass das Restaurant mit den Sternen ausgezeichnet wird. Du könntest jetzt nicht, mal ganz banal gefragt, du könntest jetzt nicht das Restaurant wechseln und die Sterne sozusagen mitnehmen, richtig?
Genau, also wir haben zwar die vier letzten Plaketten vom Guide Michelin, die wir verliehen bekommen hatten, bei uns in der Küche aufgehängt, aber eher so als Erinnerung an die Zeit bis jetzt. Mhm. Aber ja, also das Restaurant wird bewertet, das Restaurant steht im Guide Michelin und das aber auch immer nur für ein Jahr. Ja. Und das wird jedes Jahr aufs Neue eben auch bestätigt. Das heißt, Sternekoch, wie es im Volksmund quasi heißt, wirst du auch nicht auf Lebenszeit. Und wenn man es halt genau genommen nimmt, bin ich aktuell auch keiner, weil ich halt nicht mehr in dem 2 Sterne bewerteten Restaurant Wernighof eben als Küchenchef angestellt bin, sondern eben Salon Rouge. Und der ist jetzt aktuell in, zum Beispiel, wir haben gerade vom Feinschmecker gesprochen, da vertreten, im Gusto auch vertreten und im Gourmet. In den 3, ja. Und ansonsten haben wir jetzt noch keine Bewertungen. Von dem her, ja, bin ich genau genommen eigentlich noch kein Stern. Deswegen wollte ich auch vorhin kurz intervenieren, wo du gemeint hast.
Ja, stimmt. Ich hab aufgezählt.
Unser 2-Sterne-Koch mit 19 Punkten
stimmt,
und so.
Stimmt, ne? Stimmt.
Klingt einfach besser.
Ja, klingt einfach geiler. Man muss da ein bisschen klotzen. aber hattest du das Gefühl, dass jemand da war in der kurzen Zeit?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also man muss es auch ein bisschen realistisch betrachten. Wir sind jetzt ja wirklich eben als Pop-up-Restaurant ja auch angetreten. Wir haben jetzt eine Laufzeit bis Ende März Und der neue Guide Michelin, der kommt in Deutschland dieses Jahr, ich glaube Ende Februar oder sowas offiziell raus, wenn mir nicht alles täuscht. So irgendwie um Februar, März jetzt rum. Ich muss echt gestehen, ich habe jetzt nicht das genaue Datum halt im Kopf, aber irgendwas mit Ende Februar, Anfang März war es auf jeden Fall. Und wenn der jetzt dann rauskommt für Deutschland für 2021, dann haben wir offiziell knapp noch 4 Wochen geöffnet und dann würden wir schon wieder schließen. Und von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass wir jetzt da für den Guide Michelin halt eine Relevanz halt dann haben dann, ja. Anders wie jetzt Gumiho zum Beispiel, der jetzt im November rausgekommen ist, das waren dann schon ein paar Monate, in denen wir jetzt auch präsent waren und ja, auch wenn wir keine Gäste hatten, aber ja.
Ja, gut, dass wir das mit den Sternen nochmal erwähnt haben. Dann bleibst du mal bei den Leuten haften und ihr habt ja einen guten
Abend. Dass genau nachher nicht die Kommentare kommen, so der Hochstapler, ne, hat ja gar keine Sterne mehr.
Okay, in Anbetracht der Zeit, wir haben noch ein bisschen, wir haben auch tatsächlich 1 bis 2 etwas komplexere Fragen für dich bekommen und die werden wir dir auch stellen und dann machen wir noch eine kleine Schnellfragerunde mit Fragen, die man gut beantworten kann, aber bezüglich der Kriterien zum Stern, da hatten wir auch eine Frage von Maria, die will ich nicht überspringen, aber das waren eben genau die Dinge, die du aufgezählt hast, die wurden damit beantwortet und eben Katharina fragte noch und das interessiert uns auch, was motiviert dich, besonders auch in diesen Zeiten, wie erhältst du dir deine Kreativität, was wir als kreative Menschen momentan auch sehr schwierig sehen, weil man eben seinen Horizont nur bedingt erweitern kann. Und ja, sie fragt, war nicht alles schon mal da? Das ist, da würde ich jetzt nicht 100% d'accord damit gehen, aber ja, wie motivierst du dich und wie erhältst du dir deine Kreativität?
Mhm. Also ganz kurz auf den letzten Part nochmal der Frage zu kommen, mit dem, es war schon alles da. Lustigerweise habe ich schon ab und zu auch so diese innerliche Panik, mir irgendwie zu denken, so entweder sei es jetzt im Mikrokosmos im Sinne von, man hat jetzt schon so viele Menüs kreiert und so viele Gerichte kreiert, was sollen da jetzt nochmal irgendwie groß kommen? Und auf der anderen Seite natürlich dann auch so global betrachtet auch, seit spätestens Ferran Arias mit seinem El Bulli auch gezeigt hat, was alles noch so möglich ist in der Gastronomie, dann mit der großen regionalen Welle, auch mit René Redzepi, die angestoßen worden ist, mit der Nordic Cuisine etc., Dann Südamerika, Japan, irgendwie, man denkt dann immer, es sei schon alles da gewesen, aber das haben mit Sicherheit auch die Köche sich gedacht, bevor eben dann Ferran auch in der Nähe von Barcelona bei in Rosés eben das El Bulli auch aufgemacht hat und dann dort eben auf einmal angefangen hat, so zu kochen, mit dem er halt weltweit berühmt geworden ist und eigentlich die Küche revolutioniert hat. Also man weiß ja immer vorher nicht, okay, was war noch nicht da so ungefähr. Ne? Von daher, ja, so viel dazu. Ja, wie behält man sich die Kreativität? Also ich glaube, der große Vorteil für viele Kollegen von mir auch ist, dass man im Kopf sehr viel zusammenstellen kann und dass man kulinarische Gedanken durchspielen kann, sich Gerichte vorstellen kann und mit so gewissen Baukästen und Aromenschubladen eigentlich sehr gut auch im Kopf neue Gerichte zusammenstellen kann. Und das macht mir momentan auch eben wahnsinnig viel Spaß, gerade auch im Hinblick auf die aktuellen Öffnungszeiten, die wir jetzt eben so haben als Gastronomie und auch die Tatsache, dass man nach 21 Uhr nicht mehr auf der Straße sein sollte, führen halt dazu, dass man wirklich in Ruhe auch mal über so Dinge nachdenken kann. Und das ist eigentlich momentan ein ganz, ganz toller, außergewöhnlicher Moment, den wir, glaube ich, alle insgesamt so nicht gehabt hätten, wenn eben Corona nicht gekommen wäre. Also ein kleiner positiver Lichtblick ist eben der, dass wir aktuell wirklich diese Möglichkeit nutzen können, Dinge in Ruhe so zu hinterfragen und nicht in diesem Hamsterrad drin sind. Ich habe es mir auch vor kurzem gedacht, wo wir auch zeitweise ja durch Gastkoch-Events, durch Kochsymposien und sonstige Veranstaltungen irgendwie so fast jedes Wochenende irgendwie unterwegs waren mit dem Restaurant als Team. Hier nochmal irgendwas, da nochmal irgendwas. Dann hast du von Dienstag bis Samstag das Restaurant und dann fliegst du am Sonntag wieder in der Früh irgendwo hin und kochst dann irgendwo, kommst dann am Montag Nachmittag abends wieder zurück. Dienstag in der Früh geht's gleich wieder los mit dem Restaurant und so. Also da warst du da wirklich sehr eingespannt und da hast du auch nie irgendwie die Möglichkeit gehabt, mal ja einfach grundsätzliche Dinge so wirklich neu zu überdenken. Und diese Chance nehme ich jetzt aktuell eben wirklich wahr, wirklich auch momentan eben auch zu sagen, von der Brot über die Butter, von den ersten Kleinigkeiten bis zur letzten Praline, die wir hier auch bisher im Restaurant serviert haben, was könnten wir daran jetzt noch besser machen, was würden wir vielleicht auch anders machen? Ja, und das läuft momentan so weiter. Das ist für mich auch wichtig, dass man so am Ball bleibt, vom Kopf her, dass halt dieser kreative Motor halt nicht einschläft, weil ja, also man kann ja auch mal schnell sehr gemütlich halt dann werden. Ne? Der Hang ist halt natürlich da und anders wie jetzt bei einem langen Urlaub, den wir halt sonst immer irgendwie im August hatten, wo wir halt 4 Wochen das Restaurant geschlossen hatten, wo du halt weißt, okay, du gehst halt Ende Juli, hast deinen letzten Abendservice und dann gehst du halt 4 Wochen entspannt in Urlaub und erlebst halt, klar, natürlich auch kulinarische Momente, aber da bist du jetzt nicht so unter dem Druck zu sagen, du musst jetzt da irgendwie so aktiv Vollgas irgendwie hier 20 Menüs kreieren in dieser Zeit. Das ist jetzt momentan irgendwie anders, weil man sich natürlich denkt, okay, die Uhr läuft ja trotzdem weiter und ja, von daher finde ich, ist es halt schon wichtig, am Ball zu bleiben dann.
Ich fand es jetzt super spannend, was du gesagt hast, weil es ist ja auch neurowissenschaftlich bewiesen, dass die Kreativität ja meist in den Momenten kommt, wo das Hirn auch wirklich mal zur Ruhe kommt eigentlich. Also nicht, wenn man sich eben hinsetzt und denkt, mir muss jetzt was Neues einfallen, sondern wenn man wirklich zur Pause kommt und zur Ruhe, dann fängt die Kreativität an. Und mir hat erst gestern jemand geschrieben, weil ich genau dieses Thema eben hatte, dass er der Meinung ist, dass Kreativität durch Wiederholung kommt. Fand ich auch super spannend und ja, das ist vielleicht genau das, was du gerade angesprochen hast, dass ihr jetzt einfach anfangt zu überdenken, was können wir noch besser machen an den Sachen, die wir halt schon da haben, ne? Brot, Butter, wie kann man das einfach noch geiler machen und auch da fängt es dann wieder an, kreativ zu werden.
Ja, also auch Kaizen, also die stetige Verbesserung aus dem Japanischen, auch so eine Management-Methode letztendlich, die ja global erfolgreich eben dann auch adaptiert worden ist, eben dieses nie ständig stillstehen und sich jetzt auch nicht für ein Jahr lang halt für eine Auszeichnung feiern und sich auf die Schulter klopfen, sondern natürlich immer wieder weiter hinterfragen, was könnte man in welcher Art und Weise halt einfach besser gestalten. So ein paar Hundertstel gibt es halt immer noch, die man halt rausholen kann. Ja, und das macht halt, finde ich, dann schon Spaß dann. Ne?
Der liebe Benny, also nicht ich in dem Fall, sondern von On Footsteps, hatte eine sehr interessante Frage. Er fragt, wie sieht Toru mit Blick als Japanese Cuisine Goodwill Ambassador, der du ja bist, das gastronomisch-japanische Angebot in München bzw. Deutschland? Fehlt hier die Akzeptanz für Neues neben Sushi und Ramen? Und wo sieht er Chancen für Neues, zum Beispiel Okonomiyaki oder japanisches Curry etc.?
Definitiv. Also ich bin ja persönlich natürlich ja schon ein großer Ramen-Fan, muss man dazu sagen. Von daher bin ich da auch einigermaßen happy, dass es mittlerweile ja schon das ein oder andere Ramen-Restaurant ja auch dann gibt. Sei es in Düsseldorf natürlich dann, in der Immermannstraße ist ja quasi so das Japantown von Düsseldorf, wo man sich ja wirklich fast so wie in Little Tokyo fühlt. Aber auch in Berlin, auch in München, auch in anderen Großstädten gibt es ja mittlerweile auch ganz, ganz hippe Ramen-Restaurants. Jetzt mal europaweit betrachtet gibt es ja mittlerweile ja auch Hotspots in Kopenhagen oder Stockholm, wo sogar Foodies dahin fliegen, um halt dort Ramen essen zu gehen. Also hätte man sich ja auch nicht gedacht. Oder einen Sushi-Laden in Kopenhagen, glaube ich, ist momentan auch ziemlich gehypt, wo nicht einmal Japaner halt dann da stehen. Aber klar, also grundsätzlich ist es natürlich so, dass im Allgemeinen, muss ich schon sagen, die Art von Sushi, die jetzt auch hier in München jetzt mal ganz regional betrachtet angeboten wird, nicht so viel zu tun hat mit dem Sushi, was du jetzt in Tokio zum Beispiel, wo ich halt, wenn ich in Japan bin, eigentlich die meiste Zeit halt dann unterwegs bin, serviert bekommst, weil es halt schon eine andere Art von Philosophie ist. Also das klassische Sushi kennt ja jetzt keine Avocado und auch keine Chili-Mayo und so. Also jetzt, ich stelle das auch nicht in Frage, dass das nicht schmecken kann. Ne? Also diese Kombination aus Avocado und Thunfisch zum Beispiel, natürlich ist die lecker und es passt natürlich sehr gut zusammen. Die Frage ist immer nur, ob man das eben dann auch so als Sushi bezeichnet. Und
sieht halt auf Instagram geiler aus.
Ja, die Dragon Roll und so, ne? So diese mit außen die Avocado-Fächer und sonstiges, ja. Nee, aber das ist halt. Deswegen muss man sich halt immer nur bewusst sein zu sagen, okay, ja, das ist einfach eine, sind schmackhafte Speisen, aber es ist jetzt nicht Sushi in dem 1:1 klassischen Sinne, wie ich es jetzt zum Beispiel in Kyoto oder auch in Tokio dann serviert bekomme. Weil letztendlich geht es ja auch darum, gerade bei Sushi ist es ja auch dieser Moment dieses Vereinens von dem perfekt temperierten Reis mit dem perfekt temperierten Fisch in der richtigen Proportion, mit dem richtigen Druck und alles drum und dran. Und das heißt, eigentlich hast du ja nur ein Zeitfenster von ein paar Sekunden, wo dieses Sushi so perfekt ist. Ne? Diese Energie in dem Augenblick, wo der Sushi-Meister den Fisch in die Hand nimmt, den Reis so leicht andrückt und das Ganze mit dem Pinselstrich Sojasauce oder einer anderen Marinade halt dann veredelt und vor dir hinstellt, dann ist es genau der Augenblick, wo du das essen musst.
Ich hab Hunger.
Wow, ich denke mir auch gerade, okay, ich habe in meinem Leben noch nie richtiges Sushi gegessen, tatsächlich, wirklich.
Und mit dem Hintergrundwissen fällt es natürlich dann schwer zu sagen, es gibt einen Teller mit fertig angerichteten Nigiri oder so. Ne? Das ist halt, das macht halt nicht so richtig Sinn, in Anführungsstrichen halt. Ne? Wenngleich es natürlich gut schmecken kann und so. Aber da ist auf jeden Fall Potenzial vorhanden. Und auch wenn die japanische Küche oder auch die japanische Esskultur stark vertreten ist, international und natürlich sehr erfolgreich ist, sind es dann doch bisher ausgewählte Gerichte, die so einen Erfolg irgendwo auch gehabt haben, sei es eben dann so das Sushi, was auch starken Einfluss eben aus Kalifornien dann mitbekommen hat, eben dann das Thema Avocado und Co. Dann klar, Ramen natürlich, Curry lustigerweise, wie gesagt, ich bin ein riesengroßer Curry-Fan, bei uns zu Hause, auch in der Familie, ist immer so der Klassiker, dass wenn wir aus Japan zurückkommen und wir nicht alle als Familie dort waren, das Familienmitglied, was dann quasi hier war in München, Curry für alle vorbereitet, weil es halt so ein ideales Essen ist, so wie Gulasch halt, ne? Das kannst du halt gut warm halten beziehungsweise vorkochen und wenn derjenige dann die anderen vom Flughafen abholt und nach Hause kommt, dann gibt's halt das Curry
zum Beispiel. Also so ein japanisches Curry?
Japanisches Curry, ja. Genau, japanisches Curry.
Was unterscheidet denn ein japanisches Curry von normalem Curry?
Ist ein bisschen milder, meine ich, ne?
Ja, genau, und du hast es halt es kommt durch viel Zwiebel, diese Cremigkeit halt dann. Mhm. Und es geht so ein bisschen mehr in die indische Richtung. Mhm. Also du hast jetzt nicht diese Kokosmilchschiene und Zitronengras und Kaffeelimette und Ingwer und Co. Und es ist mehr eigentlich wie so ein Stew auch fast schon eher dann. Ne? Okay. Genau, und also von daher, es gibt da schon viel Potenzial. Nicht jedes Gericht, glaube ich, funktioniert halt in Deutschland zum Beispiel oder auch in Europa so von der Textur her. Okonomiyaki machen wir ab und zu sogar hier so als Personalessen dann auch. Mhm. Und nicht jeder ist Fan davon, weil es halt doch sehr teigig und so sehr, sehr, sehr mächtig halt dann ist. Also jetzt hier in München zum Beispiel ist man ja eher Fan von knuspriger Pizza und Co. halt dann. Ne? Das ist halt dann vom Teigprinzip ja doch mal was anderes. Dann gibt's aber es gibt halt natürlich dann auch diese japanische Hochküche, die Kaiseki-Küche, die auch noch nicht so richtig erschlossen worden ist in der westlichen Welt. Also gibt's noch viel Potenzial und das hat natürlich dann auch ist ein Arbeitsfeld, was eben dann dazu führt, dass die japanische Regierung eben dann auch international die kulinarischen Botschafter eben dann auch ausruft, zu denen ich mich eben dann auch stolzerweise zählen darf. Und das ist natürlich dann auch eine unserer Aufgaben, natürlich da irgendwo auch zu schauen, dass man japanische Esskultur, japanische Produkte, sei es durch seine Arbeit schon bereits im Alltag irgendwo auch der Öffentlichkeit halt da nahe bringt, aber auch in solchen Gesprächen eben auch darüber dann spricht. Und die Kulinarik in Japan ist halt auch wirklich extrem unterschiedlich von der Vielfalt her, von der Region her, alleine schon die geschmacklichen Unterschiede zwischen der Küche, die in Tokio, also Kanto und Kansai, Kyoto, Osaka, Kobe herum angeboten wird, unterscheidet sich allein schon in der Würzung extrem. Also für jeden, der aus Kyoto oder Osaka kommt und in Tokio ist, sagt, alles ist versalzen. Und alle, die in Tokio unterwegs sind, wiederum sagen, in Osaka schmeckt es nach nichts. Und deswegen ist es auch immer besser, wenn man als Westler, quasi wenn man in Japan eine kulinarische Reise machen möchte, erstmal in Tokio anfängt, weil dort immer noch die Aromen ein bisschen stärker sind und auch noch ein bisschen mehr mit dem Salz gespielt wird und wir natürlich auch als Deutsche ja schon eher gewohnt sind, dass der Salzgehalt ein bisschen höher ist, siehe unser täglich Brot, was ja schon einen deutlich höheren Salzgehalt hat als in vielen anderen Ländern. Und dann ist es immer ganz gut, wenn man sich erstmal in Tokio akklimatisiert und dann zum Beispiel nach Kyoto oder Osaka dann weiterfährt.
Guter Tipp.
Ja, ich habe mir die Route gerade im Kopf so vorgestellt. Ich war noch unterwegs, aber irgendwie ist auch das Sushi hängen geblieben. Mega. Ein bisschen haben wir noch was im Küche, aber ich glaube, wir können das. Du hast, glaube ich, auch noch ein paar Fragen, gell?
Ich habe vielleicht ein paar kurze Fragen.
Mach mal vielleicht noch zum, also ich meine, wir könnten hier, glaube ich, mit dir die ganze Nacht sitzen. Ich kann auch noch ein bisschen Isarbier holen, dann wäre das kein Problem.
Spätestens um 21 Uhr, ne? Stimmt. Heißt es hier.
Ist ja nicht so hart hier.
Heißt es hier in München, die Bürgersteige hoch, ne?
Aber,
machen wir mal quick and dirty Runde.
Ja, wir haben dich schon ganz schön gelöchert. Vielleicht noch Schnellfragerunde, kannst selber entscheiden, 1 bis 3 Sätze vielleicht. Da sind noch so viele Dinge, die uns interessieren, aber du bist 83er Baujahr. Mhm. Auf Social Media viel unterwegs. Clubhouse, bist du schon dabei?
Noch nicht, aber steht auf der Liste.
Okay, schick dir eine Einladung.
Sehr gerne.
Ist nämlich cool, weil bei Clubhouse steht dann bei dem Profil unten drunter, wer wen eingeladen hat. Wäre natürlich cool, wenn unser Name drunter steht. Okay, die Frage kommt von Katrin, meine ich, heißt sie. Ein Gericht, was du dir eigentlich nicht selber machst, sondern was du dir immer von jemand anderem wünschst, dass er es kocht. Oder sie?
Habe ich ein sehr gutes Gericht. Rindertartar. Weil ich finde dieses, der Geschmack von Rindertartar finde ich super. Ich bin aber irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich das selber mache, habe ich nicht die gleiche Emotion dahinter, wie wenn es jemand anders für mich macht. Also das ist immer irgendwie sowas, was ich gerne im Restaurant bestelle. Aber so zu Hause irgendwie, ja, also für mich selber, ja, komme ich jetzt irgendwie nicht so drauf. Da freue ich mich sehr, wenn es jemand anders macht.
Mhm. Dann im Anschluss daran, hast du so einen Guilty Pleasure oder irgendwie so eine Süßigkeit oder so, wo man eigentlich sagen würde, oh mein Gott, das kann doch, ein Sternekoch kann sowas doch nicht essen, das kann ja nicht sein. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, oh, die Gummibärchen finde ich super oder irgendwas, was du dir mal
ja,
gönnst?
Da muss ich mal gut überlegen. Also was ich wirklich früher sehr gerne auch noch nach der Arbeit, also grundsätzlich erstmal Guilty Pleasure natürlich nach der Arbeit essen.
Klar.
Also ja. Irgendwie
Belohnung, du kommst für den Tag.
Ja, du kommst da irgendwie nachts um eins nach Hause und dann kochst du nochmal irgendwie auf. Das war früher noch exzessiver, so richtig mit Kochen.
Ach ja.
Also ja.
Hat man dann
also,
noch Lust tatsächlich zu Hause auch nochmal richtig?
Ja, aber du hast ja Hunger. Also das ist ja, also die Konsequenz des Kochens in dem Fall ist ja quasi, dass du was kochen musst. Ja, also das, damit okay, du halt was Sinn. Essen kannst. Aber ansonsten einfach, genau, also grundsätzlich einfach so dieses Nachtsessen, das ist definitiv ein Guilty Pleasure. Eiscreme. Ich finde diese 400, 500, 600 Milliliter Becher, ich weiß nicht, für wen diese Beschreibungen sind, dass das irgendwie 4 oder 5 Servierportionen sind, das haut bei mir nicht hin.
Lüge. Definitiv.
Weil dann kann man sich natürlich schön rechnen, wenn man sagt, pro Portion hat es jetzt so und so viel Kalorien, aber das ist ja, kein normaler Mensch macht da ja Stopp halt dann. Ne? Nee. Auf der anderen Seite so diese klassischen Geschichten beim Süßigkeitenbereich gar nicht so sehr, da bin ich jetzt gar nicht so unterwegs und auch so die salzigen Snack-Geschichten, so Chips und Co., damit kann man mich jetzt auch nicht wirklich aus der Reserve locken, aber Eis, also es gibt da auch den einen oder anderen industriellen Hersteller, der das zwar auch noch ganz gut macht, aber jetzt halt nicht das von der Eisdiele um die Ecke so ungefähr und das geht eigentlich auch ganz gut, ne? So nachts oder so mal dann, ne? Wenn die Eisdiele zu haben, dann kann man ja halt nicht darauf zurückgreifen.
Wenn wir schon bei Nacht sind und nachts kochen und dann Netflix und Chill, gibt es irgendein Format, wo du sagst, da möchtest du unbedingt mal dabei sein? Oder eine Serie oder eine, ja,
Folge? Ja, klar, also grundsätzlich hat natürlich, finde ich, schon eine sehr hohe Anziehungskraft dieses Format Chef's Table. Ja, also ich glaube, das kennt ja jeder oder viele kennen das zumindest mal jetzt, wenn man von Netflix halt dann spricht. Das ist schon sehr, sehr cool gemacht. Tim Raue war bisher jetzt ja der einzige deutsche Koch, der da auch in dem Format halt dann einen Platz bekommen hat. Das schaue ich mir selber persönlich auch wahnsinnig gerne halt an. Und bezieht sich ja auch gar nicht immer so sehr so nur aufs Kochen quasi, sondern es ist ja auch so dieses Ganze drumherum. Man kann sehr gut sehen, in welchem Kontext auch ein Restaurant steht und in welcher Region das verankert ist und all diese Dinge. Wenngleich ich mittlerweile ja jetzt schon so ein bisschen immer diesen Storyplot halt auch durchschaut habe, beziehungsweise ich glaube, alle haben mittlerweile diesen Storyplot durchschaut, dass es am Anfang immer kurz gezeigt wird, wie erfolgreich derjenige ist, dann wird nochmal gezeigt, wie welche Hürden er nehmen muss, sie oder er nehmen muss.
Ja, ja.
Und dann ist zum Schluss wieder die große Auflösung und der Held der Sendung findet dann doch wieder sein Glück so ungefähr, ne? Weil er sie zu sich selbst gefunden hat, so ungefähr, ja. Deswegen, aber das wäre schon was Cooles, ne? Ja.
Also das ist die zweitbeste Antwort. Die Top-Antwort wäre gewesen, ich war heute im Podcast null greifbar. Ab heute gibt es dementsprechend keine Ziele mehr. Ist aber, okay. Ist okay.
Aber wir haben ja explizit jetzt schon über das rote N auf dem schwarzen Hintergrund gesprochen,
ja,
gut, oder?
Okay. Also, war natürlich eine Falle. Ja. War schwierig. Okay, wie sieht es bei dir an der Fragenfront aus?
Hast du ein Lieblingsrestaurant in München oder, also ich persönlich hasse die Frage ja, ne? Ja, aber ich stelle sie dir jetzt einfach
schwierig,
mal.
Schwierig.
Ich kann mich nicht auf eins festlegen oder eins, wo du einfach besonders gerne hingehst oder vielleicht, wo du sagst, da müsste jeder mal gewesen sein. Also klar, Salon Rouge, gar keine Frage, aber...
Ja, aber ich kann ja nicht ins eigene Restaurant halt dann gehen. Ja, das ist natürlich dann schwierig. Ja, also es geht schon mal so los, dass eine natürliche Selektierung halt deswegen stattfindet, weil ich für mich selber auch so eine innerliche Liste immer habe, welche Restaurants haben eigentlich Sonntag und Montags geöffnet.
Oh,
so geht's ja schon mal los.
Da ist ja schon mal schwierig.
Oh, genau. Und viele haben natürlich Dienstag bis Samstag geöffnet, so wie wir auch. Und von daher hast du halt dann selten irgendwie die Möglichkeit, dann auch mal bei Kollegen halt essen zu gehen. Ne? Das ist schon mal so eine gewisse Schwierigkeit. Aber also wo ich immer sehr gerne hingegangen bin oder hingehe, ist Landesdorfer Innenhofer. Super leckere Küche, toller Service, einfach entspannte Atmosphäre und einfach ein Ort, um sich halt gut gehen zu lassen. Und dann in der Tat auch nochmal, eigentlich offiziell ja kein Restaurant, die Schumannsbar am Hofgarten, wo man auch eine unglaublich leckere, straighte, einfache Küche einfach genießen kann. Und so gibt's dann zum Beispiel im Sterne-Restaurant-Bereich das Le Deux, was montags dann zum Beispiel auch immer geöffnet hat, was auch super ist. Also da gibt's wirklich viele Restaurants, die ich halt wirklich gerne besuche. Deswegen so dieses richtige Lieblingsrestaurant in dem Sinne, weiß ich gar nicht, was ein bisschen schwierig, ne, wenn jetzt so gefragt
hätte ich auch
wird,
nicht. Ne? Ja. Aber jetzt konnten wir schon ein paar Tipps abgreifen.
Ja, ein paar gibt's schon, ja.
Würdest du sagen, du hast eine typische Handschrift? Also woran würde man jetzt, wenn jemand blind verschiedene Gerichte verkosten würde, woran würde man erkennen, dass das ein Gericht von dir ist, was man da auf dem Teller hat?
Also die Sache mit der eigenen Handschrift kann ich persönlich echt schwer immer irgendwie so erklären oder auch beschreiben, weil ich auch grundsätzlich der Meinung bin, dass halt diese Handschrift ja viel mehr von der äußeren Umwelt halt wahrgenommen wird und vom Gast halt wahrgenommen wird. Also du hast ja so ein gewisses Gespür einfach, wie du halt Gerichte gestaltest, wie du Aromen kombinierst, wie du Produkte behandelst, wie du gewisse Dinge zubereitest. Und von daher ist es immer irgendwie, so eine gewisse Feeling-Sache halt dann einfach, wo ich schon der Meinung bin, dass man das anhand gewisser Aspekte zumindest erkennen kann, ist dieses Harmoniebedürfnis. Also ich bin jetzt keiner, der jetzt so super anecken möchte mit seinen Gerichten, sondern das soll schon eher irgendwie alles so in sich auch passen und aufgehen. Und natürlich auch einen schon kein oder beziehungsweise schon relativ deutlicher Einschlag immer dann auch seitens Japan, seitens Asien. In irgendeiner Art und Weise schleichen sich dann doch mal wieder mal japanische Aromen auch mit rein. Selbst wenn das jetzt ein ganz klassisches französisches Gericht ist oder sein soll, dann gibt es trotzdem immer wieder mal Aspekte, die eben auch aus Japan kommen. Und so könnte man so ein bisschen beschreiben, schon eine gewisse Verbundenheit auch zur Region natürlich, aber jetzt nicht zu dogmatisch. So ungefähr könnte man das sagen. Aber ihr merkt auch schon, ich bin jetzt nicht der Beste im der Handschrift beschreiben. Das überlasse ich dann lieber halt Gästen oder Journalisten, die unsere Gerichte halt dann hier wahrnehmen können.
Ich hätte es eigentlich auch als Einstiegsfrage fragen können, aber vielleicht können wir es auch so ein bisschen abrunden. Wo siehst du die Sterneküche jetzt, besonders nach Corona im Jahr 2021, und was wünschst du dir generell für das Jahr 2021?
Also die Fine-Dining-Szene, die Sterneküche im Jahr 2021 wird wünschenswerterweise einen sehr großen Aufschwung dementsprechend erleben, weil man diese Wertschätzung eben auch dann, glaube ich, deutlich spürt wieder für die Art von Gastronomie, die eben dann geboten wird, dass man einfach gerne auch wieder gut essen und trinken gehen möchte und dass das ein tolles Bewusstsein auch wieder auch auf unsere regionale gehobene Küche auch werfen wird, weil viele, ja, so food-interessierten Menschen sind gerne auch um den ganzen Globus immer geflogen, aber haben halt dann weniger vielleicht die Restaurants vor ihrer eigenen Haustür halt dann besucht. Und das, glaube ich, ist eine große Chance, dass die Sterneküche eben dann auch in Deutschland wieder deutlich halt dann wahrgenommen wird. Und insgesamt natürlich für uns alle irgendwie, dass wir halt ja wieder Fahrt aufnehmen halt dann, ne, rein gesellschaftlich und auch von der Branche her, dass wir halt ja Gäste vor allem wieder empfangen können. Also was ich mir vor allem wünschen würde, wäre halt ein 2021 mit Gästen in einem Restaurant, die sitzen und die an einem Tisch sind und in Gesellschaft essen und trinken wahrnehmen, wo Menschen mit Leidenschaftlichkeit ja Dinge machen, die dazu führen, dass andere wiederum glücklich ein Restaurant verlassen. Und das ist doch eigentlich was ganz, ganz Tolles.
Absolut. Normalerweise haben wir in der Folge dann immer einen Mehrwert der Woche, darf ich sagen?
Mehrwert der Woche.
Also, dass unsere Zuhörer unbedingt was mitnehmen, indem sie dann auch im echten Leben was anfangen können. Mhm. Also egal, ob es jetzt eine Restaurantempfehlung ist, von denen wir immer viele geben. Ist das
bitte? Eine Sache hätte ich. Ja. Weil, also, jetzt, ja, steht zwar jetzt nicht die Spargelsaison vor der Haustür, ja, aber zumindest mal befasse ich mich ja auch schon gedanklich mit dem Spargel, weil heute schon an morgen denken so ungefähr. Ja. Mhm. Und ein toller Mehrwert ist, Spargel nie wieder, also weißen Spargel vor allem, nie wieder in Salzwasser kochen, sondern einfach nur in Butter goldbraun braten.
Okay. Okay.
Ja, okay. Ja, nehmen wir mit.
Mach mal.
Die nehmen wir noch mit rein. Aber ich glaube, wir können das so sagen, für uns war die ganze Folge ein Mehrwert. Ja, also ich bin da gedanklich jetzt so durchgeflogen.
Ja, war schön.
Also das war einfach schön, es war uns ein Riesenfest. Ich hoffe, wir sind allen, danke, wir sind allen gerecht geworden, die die Fragen eingereicht haben. Und es waren viele, wir haben versucht, ein bisschen was zusammenzufassen. Aber wir wünschen dir nur das Beste für dich und dein Team.
Dankeschön.
Wir sind gespannt, was hieraus wird, aus dem Projekt Salon Rouge, wie auch immer es dann heißen wird, oder aus dem Gemäuer oder generell aus deiner gastronomischen Zukunft. Wir werden auf jeden Fall da sein. Darauf kannst du dich verlassen.
Klasse. Auf jeden Fall.
Und bleib gesund. Alles Gute.
Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank fürs Bier natürlich auch. Und ja, die nächste Runde geht auf mich dann.
Perfekt.
Man siebt sich.